Danke, dass wir heute Morgen da die Möglichkeit haben, uns hineinzubegeben in die Situation unserer Brüder und Schwestern in ganz unterschiedlichen Ländern. Und wir werden ja immer nur ganz kurz reingucken können in das jeweilige Land. Aber es soll uns dabei helfen, dass wir mehr verstehen von dem, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht. Und so wie heute Morgen schon gebetet wurde, auch, dass wir dann uns an die Seite unserer Brüder und Schwestern stellen. Einmal ist es so, und das beobachtet ihr vielleicht mit, dass die Bedrängnis in den letzten Jahren zugenommen hat. Und sie nimmt auch, was die Anzahl von Ländern angeht, zu Jahr für Jahr. Wir wären froh, wenn wir werden jetzt im Januar den neuen Weltverfolgungsindex veröffentlichen, und wir wären froh, wenn wir sagen könnten, ach, es hat sich in einigen Ländern verbessert. Leider kann man das nicht sagen. Es hat sich sogar in manchen Ländern dramatisch verschlechtert. Eine Situation, die von ganz unterschiedlichen Kräften da befördert wird. Einmal religiöser Nationalismus, der sehr stark in einigen Ländern aufgekommen ist, so wie Indien, aber auch in anderen Ländern. Man könnte auch die Türkei nennen, wo es einfach so ist, ein Türke ist ein Muslim. Punkt. So, deine nationale Identität ist an eine Religion geknüpft, und alles, was nicht mit dieser Mehrheitsreligion übereinstimmt, das wird als Bedrohung für das Land wahrgenommen. So ist es zum Beispiel auch in buddhistischen Ländern wie in Laos oder in anderen Ländern, wo die Regierung oder auch die geistlichen Leiter dort im Land sagen, die Christen sind unerwünscht, weil sie eine andere Religion mitbringen, weil sie ein anderes Denken mitbringen. Es wäre besser, es wären keine Christen im Land. Es wäre besser, die Christen würden das Land verlassen oder eben sie würden unsere Religion annehmen, aber ansonsten sind sie unerwünscht. Aber dann, ich war jetzt gerade vor 10 Tagen in Afrika, möchte da aber nicht näher weiter drauf eingehen, aber dann, wenn du mit den Menschen dort vor Ort sprichst, dann erlebst du das, dass so viele... Was macht er heute? Ja, dass so viele Menschen auf Jesus hoffen. In dem Augenblick, wo sie zum ersten Mal von Jesus hören, geht für sie eine völlig neue Entdeckung los. Sie erleben, es gibt einen Gott, dem man sich nahen kann. Ja, es gibt einen Gott, der kam in diese Welt, um die Menschen zu suchen, sie zu heilen, sie zu erretten, sie zu befreien. Und das ist immer noch für Milliarden von Menschen entweder eine Botschaft, die sie noch nicht gehört haben, oder wenn sie die Botschaft hören, wenn sie sie zum ersten Mal hören, wo sie merken, das muss die Wahrheit sein. Und das sehen wir in so vielen Ländern. Und natürlich, wenn wir jetzt hier auf den Weltverfolgungsindex schauen, das sind die 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Wir haben zu jedem Land bei uns auf der Website auch einen sehr ausführlichen Länderbericht. Lohnt sich wirklich, das mal durchzulesen. Und man sieht ja auch anhand von dieser Karte, dass es sowohl hinduistische wie auch buddhistische, muslimische oder auch kommunistische Länder sind, in denen Christen verfolgt werden. Und als kommunistisches Land, ich nenne mal ganz kurz China. China hat am 1. Februar dieses Jahr ein neues Religionsgesetz veröffentlicht, das die Kirchen, alle Kirchen dort in enorm große Bedrängnis bringt. Wir haben ja einmal die offizielle Kirche, die sowieso vom Staat reguliert wird, und dann haben wir die sogenannten Hauskirchen oder Untergrundkirchen, die vielfach auch zur Zeit von Mao vor 50 Jahren in den Untergrund gegangen sind. Und die kommunistische Regierung erlaubt nicht, also es gibt noch Kommunismus, ja, der Fall vom Eisernen Vorhang, der hat zwar den Kommunismus in der Sowjetunion, lahmgelegt oder entkräftet, Aber auch da gibt es noch die kommunistische Ideologie. Aber in China haben wir mehr als 1 Milliarde Menschen, die unter diesem kommunistischen System leben. Und der Staatschef von China, Xi Jinping, er sagt ganz klar, du kannst in China Christ sein, aber das Sagen hat die kommunistische Partei. Also die Botschaft, Jesus ist Herr, das ist ein Angriff auf die Regierung. Die kommunistische Partei ist Herr. Und wer sich dem nicht beugt, wir sind jetzt wieder an dem Zeitpunkt angelangt, wo Pastoren in Umerziehungslagern landen. Und ich habe ein Interview gehört von Journalisten. Im Westen von China werden riesige Gefängnisse gerade gebaut für Millionen von Menschen. Es gibt eine sehr eindeutige Strategie von der Regierung, was religiös ist, zu unterdrücken. Dazu gehören die Christen, dazu gehören dann auch die Muslime und andere Religionen. Und wenn man dann die Menschen dort fragt, die in der Nähe dieser Gefängnisse wohnen, also in einem Gefängnis, wo du mehrere 10.000 in ein Gefängnis packst, und wenn du das über Google Earth dir anschaust, Satellitenbilder, dann siehst du, dass hier Millionen untergebracht werden können. So, man kann sich ausrechnen, was die kommunistische Regierung in China vorhat. Und die Leute dort sagen, wenn man sie fragt, wer landet denn in diesem Gefängnis? Das sind die Leute, die falsch denken, heißt es. Ja, und dann, wenn sie, was passiert mit ihnen, wenn sie aus dem Gefängnis rauskommen? Dann sagen die Leute, wir wissen es nicht, es ist noch keiner rausgekommen. Seit dem neuen Religionsgesetz, 1. Februar 2018, wurden bereits mehr als 7.000 Kirchen geschlossen. Kindern und Jugendlichen ist es verboten, Gottesdienste zu besuchen. Kinder werden in der Schule aufgefordert, ihren christlichen Glauben abzulegen. Ganz offensiv werden Personalbögen ausgeteilt, Kinder sollen dann ihre Religion eintragen. War eine Schule, hat ein Pastor uns geschrieben, er sagte, bei uns in der Schule wurden Personalbögen ausgeteilt, Kinder haben reingeschrieben, Name, Adresse, Religion, Christ. Sagte der Lehrer, geht nicht. Christ kann man nicht mehr sein. Kannst alles reinschreiben, aber nicht Christ. Dann hatte die Personalbögen so lange, am Anfang waren es mehrere hundert, die reingeschrieben haben, Christ. Dann waren es nur noch 300, 200, 100. Am Ende war ein einziger Schüler übrig, der Christ reingeschrieben hat. Und er sagte, ich werde nichts anderes reinschreiben. Eine ganze Generation, die abgeschnitten werden soll vom christlichen Glauben. Und dann haben wir natürlich diese Situationen, wie jetzt mit Asia Bibi in Pakistan, wo der religiöse Fundamentalismus, hier der Islamismus, ein ganzes Land im Griff hält. Und in dem Augenblick, wo also Asia Bibi freigesprochen wurde am 31. Oktober, sind dann Muslime auf die Straße gegangen in ganz unterschiedlichen Städten in Pakistan. Man muss sich dann schon, wenn man solche Bilder sieht, man muss sich fragen, das Urteil wurde verkündigt. Kurze Zeit später waren die Straßen voll mit manchmal hundert, manchmal tausenden von Menschen, die genau so geschrien haben. Hängt die Christin, hängt Asia Bibi. Da muss man sich fragen, sind das alles Terroristen, sind das alles Extremisten oder sind das ganz normale Bürger? Ja, es sind ganz normale Bürger. Und Asia Bibi selbst, sie ist ja noch in Pakistan. Die deutsche Regierung hat signalisiert, dass sie Asia Bibi und ihre Familie aufnehmen wollen hier in Deutschland. Hat aber auch mit der Entscheidung von Asia Bibi zu tun. Mehrere Länder haben das angeboten. Aber liebe Brüder und Schwestern, Asia Bibi, sie wird frei, also sie ist ja schon frei, sie ist an einem sicheren Ort in Pakistan. Jetzt geht es noch darum, dass sie und ihre Familie sicher aus dem Land kommen. Was aber, glaube ich, im Augenblick viel wichtiger ist, weil Asia Bibi, die ja angeblich den Propheten Mohammed gelästert, beleidigt haben soll, deswegen war sie ja jetzt fast 9 Jahre im Gefängnis und sollte gehängt werden. Wegen Blasphemie. Jetzt ist sie freigekommen. Die religiösen Fundamentalisten, sie empören sich in den Straßen. Sie über die Richter, die das Urteil gesprochen haben, wurde ein Todesurteil, eine Fatwa ausgesprochen, also ein, von den geistlichen Leitern ein Todesurteil. Ihr seid des Todes, weil ihr die Christin, weil ihr dieses Urteil nicht durchgesetzt habt. Gegen den Armeechef. Die Regierung wird bedroht. Die Regierung wurde so bedroht, dass sie gesagt haben, okay Leute, jawohl, das war der oberste Gerichtshof, jawohl, Asia Bibi wurde verurteilt, aber wir wiederholen die Verhandlung nochmal. Also sie haben sich praktisch von den Menschen auf der Straße unter Druck setzen lassen, dann kam internationaler Druck dagegen. Aber wie geht es den Christen in Pakistan? Wir hören, dass viele Todesdrohungen erhalten haben. So Asia Bibi kann man nicht hängen, dann sollst du hängen. Und du, und du, und du, weil du Christ bist. Ihr müsst jetzt dafür büßen, dass die den Propheten gelästert hat, dass sie nicht gehängt werden kann. Unsere Geschwister, ich glaube, wir können uns keine Vorstellung machen von dem Ausmaß an Druck und Furcht, den unsere Brüder und Schwestern ausgesetzt sind. Der Nahe Osten, Irak, Syrien, wir sind ja dort in diesen Ländern tätig und nach wie vor ist es so, dass die Regierungen vom Irak und von Syrien den Christen keinen Schutz anbieten. Die meisten sind ja ins Ausland geflohen. Irak, 80% haben den Irak, der Christen haben den Irak verlassen. In Syrien 60% der Christen haben Syrien verlassen. Und sie sind am Überlegen, ob sie zurückkommen sollen, weil sie sagen, wenn wir jetzt wieder unsere Dörfer und Städte aufbauen und dann kommt in einem Jahr was Schlimmeres als der IS, wie oft haben wir schon wieder aufgebaut? Wir sind sehr am Überlegen, ob wir wieder aufbauen sollen. Und ein Pastor hat uns geschrieben vor ein paar Monaten, er sagte, da wurden 4 Christen in Bagdad ermordet und er sagte, wir gelten nach wie vor wie Lämmer. Mal eine Stimme aus dem Nahen Osten. Ach, das ist jetzt aber wirklich unschön, dass... Wenn du direkt auf die Folie klickst, also geht normalerweise immer. Nee. Entschuldigt ganz kurz. Probier es nochmal, ja. Na gut. Das funktioniert leider nicht, das tut mir sehr leid. Ich wollte euch einen Eindruck geben von Aleppo, Aufnahmen auch von der Gemeinde dort, wie es den Christen geht. Einige sind zurückgekehrt, einige haben begonnen wieder aufzubauen, ihre Häuser wieder aufzubauen, auch ihre Kirchen wieder aufzubauen, die teilweise zerstört sind, insbesondere durch den IS. Und Open Doors unterstützt vor Ort, wir unterstützen die Gemeinden, die dann Lebensmittel weitergeben an die Bevölkerung, die Lebensmittel und Medizin und Kleidung und auch Heizöfen und so weiter über die örtlichen Gemeinden weitergeben an die Bevölkerung, das heißt zuallererst an die Gemeindemitglieder oder an Christen, die zu den Kirchen kommen, aber auch an Muslime, die zu diesen Kirchen kommen und wir hören von den Pastoren aus Syrien, dass noch nie so viele Muslime zum Glauben an Jesus gekommen sind, wie seit der Zeit in dem Bürgerkrieg. Neben dem, dass wir helfen durch Mikrokredite, wie zum Beispiel hier dieser Familie, also die Christen haben ja in vielen Fällen alles verloren. Und Open Doors macht das zum Beispiel so, wir geben dann einer Familie 20 Schafe. So, jetzt fängt er mit einer Schafzucht an, nach einiger Zeit hat er 50 Schafe, 100 Schafe, der kann seinen Kredit zurückbezahlen, kann sich einen Lebensunterhalt aufbauen und so versuchen wir die Gemeinde oder so unterstützen wir die Gemeinde dort. Und dann gibt es eben noch die Unterstützung im politischen Bereich, das war im letzten Dezember, wo Open Doors eine Petition eingereicht hat bei der UN in New York mit mehr als 800.000 Unterschriften, wo wir die UN gebeten haben, bitte übt Druck aus auf die Regierung im Irak und in Syrien, damit sie den Christen Schutz gewähren. Aber das, was unsere Geschwister am allermeisten brauchen, das ist Gebet. Und ich nehme mal hier diese Situation vom Hiskia, der vom Propheten Jesaja so beschrieben wird. Da heißt es: In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Und er sprach: Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Wahrscheinlich kennt ihr diese Schriftstelle, König Hiskia. Also Gott sagt zum Hiskia: Du wirst sterben. Bestelle dein Haus, deine Lebenszeit ist abgelaufen. Und Hiskia betet dennoch. Da heißt es, da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja, dem Propheten. Geh hin und sage zu Hiskia: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Und dann etwas weiter unten im Text, ab Vers 9, da heißt es: Aufzeichnung Hiskias. Da blickt er praktisch nochmal zurück auf diese Situation, wie es ihm da ergangen ist. Da möchte ich euch etwas zeigen. Vers 9. Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit genesen war. Ich sagte: In der Mitte meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Scheols. Ich bin beraubt den Rest meiner Jahre. Ich sagte: Ich werde den Herrn nicht sehen, den Herrn im Land der Lebendigen auch nicht Menschen mehr erblicken, bei den Bewohnern des Totenreichs. Meine Hütte ist abgebrochen. Und von mir wurde weggenommen, wie ein Hirtenzelt, wie ein Weber habe ich mein Leben zu Ende gewebt. Vom Kettgern schnitt er mich los, vom Tag bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Hiskia realisiert, das war das Wort des Herrn: Bestell dein Haus, bring dein Leben in Ordnung, deine Zeit ist abgelaufen. War für den Hiskia völlig klar. Und jetzt kommt die Wende. Wodurch kommt die Wende? Vers 13. Ich schrie um Hilfe bis zum Morgen, aber wie ein Löwe, so zerbrach er alle meine Gebeine. Vom Tag bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Wie eine Schwalbe, eine Drossel, so zwitscherte ich, ich gurrte wie die Taube, verschmachtend blickten meine Augen zur Höhe. O Herr, ich bin in Bedrängnis. Er sieht äußerste Not. Und jetzt: Gott hat zu ihm gesagt, Hiskia, dein Leben ist zu Ende. Und Hiskia, ich weiß nicht, vielleicht hat er überlegt, wenn Gott zu mir sagt, mein Leben ist zu Ende, an wen kann ich mich da noch wenden? Wer ist mein Erretter? Wer könnte mich jetzt erretten aus dieser Situation, wenn Gott zu mir sagt, es ist zu Ende? Und das ist interessant, wie er dieses auflöst. Er sagt dann hier: Tritt du als Bürger für mich ein. In einer Situation, wo Gott bereits beschlossen hatte, dass Hiskia sterben wird, hat Hiskia den Mut, zu Gott zu sprechen und zu sagen: Und trotzdem bist du Erretter. Und ganz egal, wie deine Situation aussieht hier heute Morgen, und trotzdem, Jesus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Und genau das möchte ich heute Morgen euch am allermeisten ans Herz legen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ich mir diese Karte anschaue, auf wen hoffen wir denn? Dass die UN es richten wird? Oder die Frau Merkel? Oder die Bundeswehr? Oder Donald Trump? Oder Putin vielleicht? Von Jesus heißt es im Epheserbrief, dass er von Gott auferweckt wurde und versetzt wurde und sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Amen. Lesen wir im Epheserbrief. Hoch, und vielleicht muss ich das noch vorausschicken, die Situation, die hier abgebildet ist und in der wir stehen, die wird in Epheser Kapitel 6 beschrieben. Denn, da heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen Satans bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen Bosheit, gegen Geister in der Himmelswelt etc. Unser Kampf. Einige sind hier, die nehmen an diesem Kampf überhaupt nicht teil. Wahrscheinlich sind es viele in den Gemeinden, die gar nicht an dem Kampf teilnehmen. Ihre Brüder und Schwestern, die stehen im Kampf, an vorderster Front. Sie bezahlen teilweise mit ihrem Leben, sie bezahlen mit ihren Häusern, sie verlieren ihre Familien. Ich habe euch das, glaube ich, schon mal gesagt, als ich im Irak war, mit den Christen dort gesprochen habe, sie gefragt habe, warum bleibt ihr denn im Land, warum flieht ihr nicht auch? Und sie sagten, wenn wir auch gehen, wer wird denn dann 30 Millionen Irakern das Evangelium verkünden? Das ist die Liebe, die sie bewegt. Nicht nur, dass sie denen vergeben, die ihnen Böses tun, sondern die Liebe besteht darin, dass sie sagen, obwohl ich weiß, dass du mich umbringen könntest, bleibe ich um deinetwillen, damit du die Botschaft von Jesus hörst. Ganz nach dem Verständnis, Wölfe müssen nicht erschossen werden, sondern Wölfe müssen gerettet werden. Jetzt sind wir also in dieser Kampfesituation. Und von Jesus heißt es, er wurde versetzt zur Rechten Gottes des Vaters, sitzt er hoch über jede Macht und Kraft und Gewalt und jeden Namen. Und dann lesen wir im nächsten Kapitel, dass er uns mit auferweckt hat und mit hat sitzen lassen, hoch über jede Macht und Kraft und Gewalt und jeden Namen. Und dann heißt es weiter, und er hat alles seinen Füßen unterworfen, welches ist die Gemeinde. Wir haben eine enorme Vollmacht im Gebet und wir nutzen sie nicht. Das ist die Tragödie. Deswegen habe ich euch das Beispiel vom Hiskia gezeigt. Wir müssen mehr fordern im Gebet. Nicht, weil Gott etwa unwillig wäre, es uns zu geben, sondern weil da ein Feind ist, der zurückhält und nicht loslassen will. Erinnert euch an den Propheten Daniel. Der Prophet Daniel, er betet und dann erscheint ihm ein Engel und er sagt, Daniel, du vielgeliebter Mann, deine Gebete wurden vom ersten Tag an erhört. Aber der Prinz über Persien hat mir widerstanden und so weiter. So. Und da hat Daniel 21 Tage gebetet. Und erst nach 21 Tagen konnte der Engel zu ihm durchdringen mit der Antwort. Und er sagte zum Daniel, vom ersten Tag an wurdest du gehört. Und dann jetzt nach 21 Tagen sagt er zu ihm, um deiner Worte willen bin ich zu dir gekommen. Es sind
die Worte, das heißt unsere Gebete, die bewirken, ob etwas geschieht oder ob es nicht geschieht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dieses Festhalten am Gebet, das wird dafür sorgen, dass bestimmte Dinge geschehen oder eben auch, dass sie nicht geschehen. Deswegen ist unser anhaltendes Gebet so wichtig. Und ich möchte euch da mit diesem Beispiel von Hiskia Mut machen, der im Gebet dranbleibt. Noch ein paar Situationen. Indien. Größte Demokratie der Welt, angeblich sehr demokratisch geht es da inzwischen nicht mehr zu, sondern die Christen erleben jeden Tag an irgendeinem anderen Ort erleben sie Gewalt. Das ist das, was unsere Mitarbeiter melden und das ist der, man kann die Lichter ruhig wieder ausmachen, sonst sieht man die Folien so schlecht. Danke. Nur für Hindus. Das ist das, was das Programm dort von der Regierung ist, auch von den Behörden, auch von den extremistischen Gruppierungen. So, in Indien, einige Parlamentarier, sie sagen, ihr Christen, ihr habt eure Länder in Europa und die Muslime haben ihre Länder im Orient und in Afrika. Aber wir Hindus, wir haben nur ein Land und das ist Indien. Und Indien gehört den Hindus und keine anderen Religionen sind dort erwünscht. Und das, was es dann gibt, eben, das sind nur einzelne Beispiele. Hier der Pastor, der in seine Kirche, die Gemeinde kommt morgen in die Kirche am Sonntagmorgen, finden sie den Pastor erhängt. Sollte aussehen wie ein Selbstmord. Als sie ihn dann vom Balken genommen haben, haben sie unter dem Strick gesehen, die Kehle war durchgeschnitten. Wir haben die Gemeindemitglieder befragt, die sagten, schon seit Monaten ist es so, jeden Sonntag nach dem Gottesdienst, wenn wir rauskommen, steht draußen eine große Menge Menschen und die schlagen uns, bespucken uns, verfluchen uns, beschimpfen uns, treten uns. Und sie sagen zum Pastor, du bist hier unerwünscht. Wir wollen hier keine Kirche. Und das Gleiche gilt auch für die Christen. Und wenn wir sehen, wie sich das entwickelt hat in den letzten paar Jahren, in den Jahren 1964 bis 1996, also in 32 Jahren, wurden gerade mal 38 Übergriffe gemeldet. In 32 Jahren. Im Jahr 2016 waren es mehr als 400 Übergriffe. Im Jahr 2017 mehr als 700 Übergriffe. Jetzt im Jahr 2018 wird sich das Ganze noch einmal steigern. Also dieses Programm, die Christen sollen Indien verlassen. 2021 hat ein Parlamentarier gesagt, wird es in Indien nur noch Hindus geben. Da muss man sich überlegen, wo werden dann die 64 Millionen Christen sein? Was wird mit denen geschehen? Wie sollen sie auf diese Gewalt reagieren? Und Open Doors führt da zum Beispiel Kurse durch, wo wir die Gemeinden vorbereiten darauf, wie sie mit Verfolgung umgehen sollen.
Indien. Die Verfolgung von Christen und anderen religiösen Minderheiten spitzt sich weiter zu. In den letzten Jahren häufen sich die Übergriffe von extremistischen Hindus auf christliche Gemeinden. Nicht selten kommt es zu Enteignungen, physischer Gewalt oder Ermordungen von Christen. Die regierende Partei BJP um Präsident Modi scheint dies stillschweigend zu billigen.
Es ist 2 Jahre her, dass wir die beiden Schwestern Mina und Sunita das letzte Mal getroffen haben.
Durch die Verfolgung haben wir alles verloren. Unser Zuhause, unser Vieh. Sie haben uns nicht mehr erlaubt, im Dorf zu bleiben.
Über ein Radioprogramm haben die beiden Schwestern Jesus kennen und lieben gelernt. Als die Dorfbewohner herausfanden, dass sie Christen waren, setzten sie sie unter Druck. Eines Tages blockierten extremistische Hindus ihren Weg und raubten ihnen ein paar Eimer mit Beeren. Sie sagten, Christen dürfen keine Beeren pflücken und Wasser aus dem Brunnen schöpfen dürft ihr auch nicht mehr, genauso wenig wie die Straße durch das Dorf benutzen. Die Schwestern und 2 weitere christliche Frauen flohen auf einen Hügel, wo sie sich bis etwa Mitternacht versteckten. Fast 8 Stunden lang hörten sie Hindus rufen: Wo sind sie? Verbrennt sie! Verbrennt sie! Die Polizei arrangierte ein Friedensgespräch im Dorf. Am Morgen des vereinbarten Tages gingen die Schwestern in ihr altes Heim.
Sunita und ich saßen zusammen mit 2 Glaubensschwestern auf der Veranda. Dann kamen die Dorfbewohner und begannen zu schreien und zu schimpfen. Wir haben es euch schon so oft gesagt, aber ihr wollt ja nicht hören. Warum seid ihr hier? Verlasst das Dorf und geht, sonst werden wir euch töten. Dann schlugen sie meine Schwester. Als die Dorfbewohner meine Schwester schlugen, ging ich dazwischen. Dann fingen sie an, auch auf mich einzuschlagen. Sie schleppten uns aus dem Dorf und schlugen mit Bambusstöcken auf uns ein, bis sie brachen. Sie hauten mir einen Stein auf den Kopf. Aber ich lobte Gott, hob meine beiden Hände und sagte: Halleluja! Herr, dein Name sei geheiligt. Bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Die beiden wachten schwer verwundet außerhalb des Dorfes auf und kamen in dem Haus einer anderen Christin unter. Trotz all der Schwierigkeiten halten die Schwestern an Jesus fest.
Gott war so treu. Er kümmert sich um uns. Durch ihn haben wir jetzt ein Haus und einen Laden, mit dem wir unser eigenes Einkommen verdienen können. Genug, um uns selbst und 2 andere Schwestern in Christus zu versorgen. Danke für eure Unterstützung. Ich bin Gott so dankbar für euch. Danke für alle diejenigen, die für uns gebetet haben. Betet weiter für uns, damit wir immer stärker werden. Liebe Brüder und Schwestern überall auf der Welt, die ihr auch verfolgt werdet. Ich möchte euch ermutigen, in all dem Leid, das ihr erfahrt, seid geduldig und haltet am Herrn fest.
Glaubensvolles Gebet. Wenn wir die Christen fragen, in diesen Ländern, ob Indien oder China, Irak oder Syrien, Nordkorea oder Sudan, Nigeria, egal welches Land, wenn wir sie fragen, wie können wir euch helfen, sagen bitte, betet für uns. Und ich glaube, wir verstehen, was sie damit meinen. Sie brauchen das. Schade, dass wir am Anfang den Clip nicht gesehen haben oder sehen konnten, aber wir haben ja die Worte gehört von der Mariam. Sie brauchen das zu wissen, dass wir an ihrer Seite stehen. Und wir werden nur dann an ihrer Seite stehen, wenn wir von ihnen hören. Oder wenn wir von ihnen wissen, so wie jetzt zum Beispiel heute Morgen. Und damit wir wissen, wie es ihnen geht, hat Open Doors diesen Gebetskalender entwickelt. Manche von euch kennen ihn schon. Der verbirgt sich in diesem kleinen Heft hier, der ist da eingeheftet, hier, so sieht das aus, und da ist für jeden Tag ein anderes Land, für jeden Tag ein Gebetsanliegen. Hat man sehr schnell gelesen. Da wird ein Pastor verhaftet in Vietnam, wird ins Gefängnis geworfen und es wird um Gebet gebeten. Ich glaube, jeder kann die Situation sofort verstehen. Wie geht es einem Pastor im Gefängnis in Vietnam? Was sind seine Bedürfnisse? Was sind seine Nöte? Was müssen wir für ihn beten? Oder da ist eine Gemeinde, da hat es einen Überfall gegeben auf einen Gottesdienst in Indien. Was sollen wir jetzt beten? Oder Open Doors führt eine Schulung durch in einem Land wie zum Beispiel, sagen wir, ja, in Usbekistan. Und was müssen wir jetzt dort beten für diese Schulung, dass sie nicht von der Polizei entdeckt werden, dass möglichst alle kommen können, sodass die Leute das auch wirklich und so weiter so. Und wenn wir aber nicht lesen, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht, werden wir nicht für sie beten. Was bedeutet, dass wir uns an die Seite unserer Brüder und Schwestern stellen? Ich stelle mir es ganz praktisch vor. Ich stelle mir es ganz praktisch vor, wenn ich an die Seite von jemand will, dann muss ich das auch wirklich tun, okay? Ich muss an ihre Seite gehen. Ich gehe in ihre Situation hinein und dann fange ich an, für sie zu beten in dieser Situation. Ich muss ihre Situation kennenlernen. Ich muss Kontakt mit ihr regelrecht aufnehmen, wenn ich wirklich an ihre Seite gehen möchte. So, was braucht sie? Wofür muss ich jetzt beten? Und wenn du diesen Gebetskalender, der kommt jeden Monat neu raus, damit die Gebetsanliegen aktuell sind, die sind dann 6 Wochen etwa alt, die Gebetsanliegen, 8 Wochen vielleicht, damit wir für beten für die Situation. Der geht jetzt bis Ende November. Wenn du im Dezember, Januar, Februar weiter beten möchtest, dann gibt es hinten auf diesem Heft eine Adresskarte. Manche Gemeinden lassen sich auch mehrere Hefte zuschicken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, keine Ahnung. So, und dann komme ich am Sonntag in Gottesdienst und dann sehe ich so einen ganzen Stapel von den Gebetskalendern hinten liegen. Da liegen die dann vom Monatsanfang bis Monatsende und keiner nimmt sie mit. Lasst sie euch nach Hause schicken mit dieser Adresskarte. Kostet euch keinen Cent. Dann liegt dieses Heft erstmal zu Hause. Dann legst du es bei dir auf den Frühstückstisch. Okay, so mache ich es mit meiner Frau. Und immer vorm Frühstück oder nach dem Frühstück, dann lesen wir das aktuelle Anliegen für diesen Tag. Und dann beten wir. So fängt unser Tag an. Und dann liest du von Kasachstan und von Tadschikistan und von Eritrea und von Äthiopien. Und ich sage dir eines, in dem Augenblick, wo du das liest, fängt dein Tag ganz, ganz anders an. Weil du siehst, dass du in einer großen Familie weltweit bist. Jetzt, wo ich in Afrika war und habe Christen dort getroffen, du siehst wieder in dieser Familie, mit welcher Hingabe die Christen dort in aller einfachsten Verhältnissen, wie sie Jesus nachfolgen. Mit welcher Treue, mit welcher Hingabe, bei allergrößten Gefahren, bei einer sehr elementaren Lebensweise, kein Strom, manchmal kein Wasser, manchmal nichts zu essen, keine Medizin etc. Und dann siehst du, das ist deine Familie, das ist unsere Glaubensfamilie. Und ich komme zurück nach Deutschland und ich bin erstaunt, wie schwer es uns manchmal fällt, in der Situation, wo wir alles haben, wo wir eine wunderbare Versorgung haben, aber wo es uns nicht gelingt, diesen Kampf aufzunehmen. Wir kämpfen nicht. Und das ist, ich sage es mal ganz offen und bitte nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber das, glaube ich, gefällt Gott nicht. Wir nehmen nicht unseren Platz ein. Wenn einer leidet, leiden die anderen mit. Das geschieht nicht. Denkt an die Gefangenen, haben wir vorhin gelesen, die im Gefängnis sind. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Ach du liebe Zeit, davon sind wir ja ganz weit entfernt. Ach Bruder Greve, ich kann deine Geschichten immer gar nicht hören, ich kann die gar nicht ertragen. Also ich kann auch euer Heft nicht lesen, weil die Geschichten sind teilweise so schwierig. Das vertrage ich nicht, hat mir eine Frau gesagt, nicht nur eine. Dann habe ich gesagt, gute Frau, Sie vertragen nicht, diese Geschichten zu lesen und die Menschen dort erleben es und es ist uns zu schwer, dann für Sie zu beten und zu wissen, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht. Ich weiß nicht. Noch ein letztes Land, das ich euch vorstellen möchte. Nigeria. Noch eine Zusage vom Wort Gottes. Das ist die Zuversicht, die wir haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Johannes schreibt ein bisschen kompliziert, aber er macht es dann trotzdem ganz klar. Da gibt es keine Missverständnisse am Ende. Wenn wir nach seinem Willen beten, haben wir das, worum wir gebeten haben. Dann halte fest am guten Bekenntnis. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, halte fest am guten Bekenntnis, bis die Antwort auch dann sichtbar ist. So wie beim Daniel hat es 21 Tage gedauert. Nigeria. Dort leben Christen momentan in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Ich möchte euch eines dieser vielen, vielen, vielen Mädchen vorstellen. Jedes Jahr Hunderte, die entführt werden. Chibok-Mädchen sind uns noch bekannt. Das war 2014, 270 Mädchen, immer noch mehr als 100, die von Boko Haram als Geiseln gefangen gehalten werden, beziehungsweise zum Islam gezwungen wurden. Jetzt war, wir wissen ja auch um die Situation im Land oben oder im Norden muslimisch, im Süden christlich. Und trotzdem ist diese gesamte Region sehr stark umkämpft. Viele Christen haben den Norden verlassen. Man kann sagen, etwa 2 Millionen haben den Norden verlassen. Sehr viele Kirchen zerstört, viele auf der Flucht. 13.000 Kirchen zerstört innerhalb von 15 Jahren. Ich weiß nicht, ihr müsst mal gucken, wie viele Kirchen wir in Deutschland haben. Das wäre der größere Teil der Kirchen in Deutschland, der zerstört wäre. Was bedeutet das für die Gemeinden? Was bedeutet das für das kirchliche Leben? In den letzten 3 Jahren etwa, von dem, was wir wissen, 5.800 Christen ermordet. Und jetzt war also in diesem Jahr im Februar wieder eine Entführung, wieder Schulmädchen. Hier die Lea ist eine von ihnen, sie ist 15 Jahre alt auf dem Bild. Mehr als 100 Mädchen wurden entführt und diesmal wollte die Regierung es richtig machen und sie haben sofort mit Boko Haram, mit dieser muslimischen Gruppe, die ja dort ein Kalifat aufrichten wollen in Nigeria, ein Gottesstaat, sie haben sofort mit Boko Haram Kontakt aufgenommen und haben Verhandlungen begonnen. Und daraufhin sagte dann Boko Haram, okay, ich weiß nicht, wie sie verhandelt haben, die Regierung, auf jeden Fall sagte Boko Haram, wir lassen die Mädchen frei. Regierung hat Busse geschickt, die mehr als 100 Mädchen standen bereit, in die Busse einzusteigen. Und als die Lea einsteigen wollte, kam so ein Boko Haram-Kämpfer zu ihr, hat sie am Arm gepackt und hat gesagt, du bist doch Christin. Die Lea sagte, ja, ich bin Christin. Und dann sagte der Boko Haram-Kämpfer, wenn du Jesus absagst, kannst du in den Bus einsteigen. 15 Jahre alt. Und Lea sagte, ich werde Jesus nicht absagen. Und der Boko Haram-Kämpfer sagte nochmal, wenn du Jesus absagst, kannst du in den Bus einsteigen. Lea sagte, nee, ich werde Jesus nicht absagen. Dann sagte der Mann, dann bleibst du hier. Sie war die einzige Schülerin, die zurückblieb. Die Regierung hat angeblich, ich weiß es nicht, was stimmt, aber sie hat weiter mit Boko Haram verhandelt, um auch die Lea freizukriegen. Jetzt im August hat man ein Lebenszeichen von der Lea verlangt. Da kam dann 30 Sekunden Audioaufnahme, wo die Lea sehr um Hilfe bittet und um Gebet. Im September hat dann Boko Haram ein Video geschickt. Boko Haram hat in diesem Jahr auch 4 Krankenschwestern und Hebammen entführt, also Mitarbeiterinnen von humanitären Organisationen sowie Rotes Kreuz. Und in diesem Video im September haben dann Boko Haram-Leute im Video vor laufender Kamera eine Krankenschwester erschossen. Und haben dieses Video dann veröffentlicht über eine Zeitung und haben gesagt, Lea und noch eine Krankenschwester sind die Nächste, die erschossen werden, wenn die Regierung nicht auf die Bedingungen von Boko Haram eingeht. So, das war also das Bild von Lea vor ihrer Entführung. Und so sieht sie jetzt aus. Das ist das Bild vom August, veröffentlicht über diese Zeitung, die das Video erhalten hat. Und das sind die Eltern von der Lea. Ihr Vater, die Mutter und die Oma. Und in dem Augenblick, wo Lea gemerkt hat, dass sie nicht in den Bus einsteigen kann, hat sie schnell noch einen Brief geschrieben an ihre Mutter. Und hat diesen Brief einer Mitschülerin mitgegeben. Und wir werden jetzt gleich für die Lea beten, für ihre Freilassung. Aber ich möchte euch erst einen Teil von diesem Brief vorlesen. Leas Botschaft. Liebe Mutter, sei nicht besorgt. Mein Gott, zu dem ich gemeinsam mit dir gebetet habe, erweist sich als mächtiger Helfer in dieser schwierigen Zeit. Ich erinnere mich an deine Worte, während unserer Morgenandachten, dass Gott denen nahe ist, die Leid ertragen müssen. Ich bin zuversichtlich, dass ich eines Tages dein Angesicht wiedersehen werde, wenn nicht hier, dann in der Geborgenheit
unseres Herrn Jesus Christus. Und die Mitschülerinnen haben den Brief der Mutter von der Lea übergeben. Die ist daraufhin in Ohnmacht gefallen, wie sie diesen Brief gelesen hat. Und ihr Vater sagte zu der Situation, die Zuversicht und der Glaube meiner Tochter im Angesicht des Todes, dass sie sagt, sie würde Christus niemals verleugnen, zeigt mir, dass eine starke Nachfolgerin von Jesus in meinem Haus gelebt hat. Ich vermag mir kaum vorzustellen, wie ich an ihrer Stelle gehandelt hätte. Ihr Zeugnis bringt mich näher zu Christus. Ich rufe Lea zu, Jesus treu zu bleiben. Und das ist das, was wir jetzt auch im Gebet tun wollen. Lasst uns bitte zusammen aufstehen. Und wenn vielleicht noch 3 oder 4 aus der Gemeinde sich zur Stimme machen für die verfolgten Christen, für die Lea, für die Christen in Nigeria, für die Christen in Pakistan. Jetzt kommt Weihnachten, aber sie sind in einer sehr, sehr hohen Bedrohung. Die Christen im Nahen Osten. Oder die, die im Ausland sind, nicht wissen, ob sie zurückkehren sollen. Die Christen in Indien, die jeden Tag Gewalt erleben, wo die Regierung auch sagt, wir wollen euch nicht. Die Gefangenen im Iran. Ich wollte es euch nur noch mal ins Gedächtnis rufen. Wenn ein paar von uns sich zur Stimme machen für unsere verfolgten Brüder und Schwestern. Danke. Lasst uns gemeinsam beten und unsere Brüder und Schwestern einschließen. Lasst uns beten, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen nochmal Platz.